Ja, ich darf euch unseren heutigen Referenten vorstellen. Detlef Krause. Die meisten von euch werden ihn sicherlich schon kennen. Du bist verheiratet, 4 Söhne. Ja. Und wie ich gesehen habe, hast du ein bewegtes Leben hinter dir. Du warst Gärtner, danach Entwicklungshelfer, dann Missionar. 8 Jahre dann warst du Missionsdirektor der Liebenzeller Mission und heute Direktor des Gesamtwerkes. Detlef, was hat dich bewogen, in die Mission zu gehen?
Ich habe vorhin dem Ecuadorianer hier zugehört, ne? Der hat seine Frau kennengelernt da, und das war dann auch so einer der entscheidenden Schritte in die Mission. Das war bei mir nicht ganz so. Vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen, weil das hing damit zusammen, dass ich zum Glauben gekommen bin. Vorher hatte Gott eigentlich keinen Platz in meinem Leben. Ich habe von Jesus Christus manches gehört und so, aber habe das abgelehnt. Das war mir zu eng. Und als ich dann zum Glauben kam, da tauchte für mich die Frage auf, so wofür lebe ich eigentlich? Und ich habe dann angefangen, Gott zu fragen. Vorher waren so meine Ideen, ich wollte Geld verdienen, ich wollte leben, ich wollte reisen, die Welt kennenlernen und so. Und das war damals in Peru, in Südamerika, wo ich Entwicklungshelfer war. Und Gott hat mir damals, das war in einer Andacht oder so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich diesen Vers gelesen habe, auf Psalm 118, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und ich habe mir damals diesen Vers an eine Wand geschrieben und habe gedacht, gut, wenn ich hier fertig bin in Peru, dann gehe ich zurück nach Deutschland, eine Ausbildung und werde Missionar oder sowas. Dann ging ein Jahr rum und ich habe inzwischen schon gedacht, naja, also ich werde mal ein bisschen so die Welt bereisen, wenn ich fertig bin nach den 2 Jahren. Hat ja noch Zeit mit der Ausbildung, bin ja noch jung und hatte so vor, durch Argentinien zu trampen und Bolivien, so ganz Südamerika, bis in die USA. Und habe dann in dieser Zeit versucht, Peru kennenzulernen, die verschiedenen Stellen in Peru, die ganzen bekannten historischen Stätten und so. Und eine der bekannten historischen Stätten sind alte Ruinen, Machu Picchu, und zu denen konnte man zu Fuß hinlaufen. Und das hat mich sehr gereizt. Ich habe öfter Touristen zu Hause bei mir gehabt als Besucher und die haben geschwärmt von diesem Weg, dem Camino de los Incas, und ich habe gedacht, ja, den muss ich laufen. Ich habe dann niemanden gefunden, der mitgehen wollte, dann bin ich ihn alleine gelaufen. Da war man so 3-4 Tage unterwegs durch die Berge und wieder in die Täler und wieder hoch. Und am letzten Tag habe ich mich verrannt und habe plötzlich keinen Weg mehr gefunden. Und ich kam dann ganz oben auf so einer Bergspitze an und habe unten gesehen, da sind so kleine Häuser. Und ich bin Flachland-Tiroler, gebürtiger Hannoveraner. Also von Bergen, unser höchster Berg ist, glaube ich, bei 300 Meter oder so, da am Deister, oder 330. Keine Ahnung vom Bergsteigen. Und ich habe gedacht, naja, wenn ich da so ein bisschen schräg runtergehe, dann komme ich da unten irgendwo an. Und bin da also runtergerutscht und gesprungen und geklettert, bis ich dann an eine Felswand kam, die ging so 100 Meter runter senkrecht. Und da war Ende der Fahnenstange. Und ich habe dann nur noch meinen Rucksack runtergeworfen, weil ich den nicht länger halten konnte. Habe dann gedacht, ich gebe ein Zeichen an Leute, die da unten sind, und habe dieses trockene Gras, das da am Berghang wuchs, angesteckt. Und dieses Wegbrennen des Grases hat dann aber das ausgelöst, dass die Steine ins Rollen kamen. Und dann kam eine Steinlawine runter und ich war beschäftigt damit, den Steinen auszuweichen. Dann hörte das Feuer auf, die Steine hörten auf zu rollen, und als ich mich umsah, diese Lawine hatte meine gesamten Lebensmittel alles mit runtergerissen. Und was mir blieb, war eine Zitrone und eine Plastiktüte. Und dann saß ich da nachts auf dem Berg und ich wusste, meine Freunde rechnen mit mir frühestens in 5 Tagen. Kein Mensch würde nach mir fragen. Ich hatte den ganzen Tag nichts getrunken, und da saß ich dann nachts und ich musste mir also vor Augen stellen, es könnte sein, dass du hier oben stirbst. Und ich habe dann nochmal mit Gott geredet. Da redet man nochmal ganz anders mit Gott, wenn man den Tod ganz konkret vor Augen hat. Und dann habe ich Gott das Versprechen gegeben, also wenn du mich hier rausholst, dann kündige ich sofort meinen Vertrag, gehe zurück nach Deutschland und gehe in eine Ausbildung. Das ist mir vielleicht erst eine Stunde später, ist mir dieser Vers eingefallen, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und dann habe ich bei mir gedacht, ja, wahrscheinlich holt Gott mich hier raus. Bin am Morgen dann hochgeklettert, diesen Berg. Und als ich ans letzte Stückchen kam, da war nackte Fels, waren es 4-5 Meter hoch. Ich konnte mich nirgendwo festhalten, ich kam da nicht hoch. Ich war total erschöpft, habe mich umgedreht und guck den Berg runter und sehe plötzlich, dass mitten am Berg ein Weg anfängt, rotbraune Erde so, der schlängelt sich runter bis zum Fluss. Und ich habe gedacht, habe ich Halluzinationen oder den hätte ich doch gestern sehen müssen, den Weg. Habe mich umgedreht, habe in eine andere Richtung geguckt für ein paar Minuten, wieder zurückgeguckt, der Weg war da. Dann habe ich mir genau gemerkt, wo der Weg anfing und bin dann so schräg runter und als ich da unten ankam, wo der Weg hätte anfangen müssen, war kein Weg da. Und ich bin dann noch ein paar Meter weiter runter, dann kam ich wieder an die Stelle, wo diese Felswand runterging. Und da trat ich so raus ins Offene und sehe unten am Fuß dieses Berges, Männer stehen im Kreis und einer stand etwas abseits, der hat gesagt, da ist der Gringo. Und die haben mich dann da mit dem Seil rausgeholt und haben mir hinterher erzählt, sie haben das Feuer gesehen, keiner wollte hoch, weil erst 4 Wochen vorher jemand dort tödlich verunglückt war. Der leitende Ingenieur dieses Kraftwerkes da unten konnte nachts nicht schlafen. Der hat morgens um 5 seine Männer geweckt, hat sie losgeschickt, die haben meinen Rucksack gefunden, haben mich gesucht, aber konnten mich nicht finden, weil ich da rumgekraxelt bin. Und die stehen gerade um das Funksprechgerät herum und er sagt zu ihnen, komm zurück, der wird tot sein. Und in dem Moment trete ich ins Offene, wo sie mich sehen konnten und ich bin da hingekommen, weil ich einen Weg gesehen habe, den es gar nicht gibt. Ich habe hinterher noch Fotos gemacht von diesem Berg. Für mich und darum auch das Motiv, warum bin ich in der Mission oder warum bin ich Missionar geworden? Für mich war damals bewusst, mein Leben gehört nicht mehr mir. Mein Leben war eigentlich an dem Berg zu Ende, menschlich gesprochen. Und Gott hat mir mein Leben nochmal gegeben. Ich habe das später nochmal anders verstanden. Das gehört eigentlich für jeden von uns, auch wenn man keine Todessituation vor Augen hatte. Unser Leben gehört Gott. Und dass ich zu Gott sage, ja, ich frage danach, was willst du eigentlich von mir? Und das möchte ich tun. Und so bin ich dann bei der Lebenshaller Mission gelandet und bin Missionar geworden in Papua-Neuguinea.
Danke, Detlef. Ich möchte noch kurz mit uns beten, bevor Detlef mit uns die Bibelarbeit macht. Herr und Vater, habe Dank für diese Gelegenheit, dass wir heute von dir lernen dürfen. Hab Dank, Herr, dass du Detlef berufen hast in die Mission und dass er heute hier sein kann, um uns über Mission zu unterrichten. Herr, habe Dank, dass du heute noch Menschen herausrufst, um in die Welt zu gehen, um deine Botschaft der Liebe, deine Botschaft der Vergebung der Schuld zu verkünden. Hab du Dank für deinen Segen. Und wir beten auch ganz besonders für Detlef, dass du heute hier durch ihn zu uns sprichst. Amen.
Zeit ist relativ, oder? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Frau Müller steckt den Kopf zur Stube hinein und ruft ihrem Mann zu, der sitzt da, liest Zeitung, sagt, Karl, würdest du mal den Gulasch alle halbe Stunde rumdrehen? Ich gehe für ein paar Minuten zur Nachbarin. Zeit ist relativ. Das werdet ihr heute Vormittag vielleicht merken, wenn ihr nach ungefähr 60 Minuten auf die Uhr guckt und feststellt, dass erst 10 Minuten rum sind. Es gibt Zeiten und Stunden, die sind wie Sekunden. Also wenn jemand verliebt ist, der merkt ja gar nicht, wie schnell plötzlich ein Nachmittag rum ist oder ein Tag oder je nachdem. Aber es gibt auch Zeiten, da werden Sekunden zu Stunden. Ich hatte mal einen Unfall auf dem Meer, dort wo wir waren. Und wir sind da mit dem Kanu gekentert. Da waren 2 meiner Jungs im Wasser, unten drin, irgendwo. Ich kann euch sagen, da werden Sekunden zu Stunden. Also Zeit ist relativ. Und je nachdem, wie man dann auch eine Situation empfindet und einstuft. Ich war mal bei unseren Missionaren in Ecuador und da haben die mir die Lebensgeschichte des Missionars erzählt, dieses amerikanischen Bibelübersetzers, der mal mit einem sehr großen Enthusiasmus ausgezogen war, um die Awa-Sprache zu lernen. Der Mann war sehr gut vorbereitet, einige Jahre theologische Ausbildung. Dann hat er noch so bei Wycliffe einen linguistischen Kurs belegt. Wie lernt man eine Sprache, die nicht schriftlich festgehalten ist? Wie produziert man gewisse Töne, die man sonst nicht so gewohnt ist? Dann die Bibelübersetzer, die haben noch so das Jungle Camp, haben sie das bei uns in Papua-Neuguinea genannt, so mit Plastiktüte am Fluss leben, nicht wahr, ganz rustikal. Das hat er alles mitgemacht, war also sehr gut vorbereitet. Man hat an alles gedacht und mit allem fast gerechnet, nur mit einer Sache nicht. Der kam also zu diesen Awas und bei den Awas gehört es zum guten Ton, dass man nicht viel miteinander redet. Schon alleine die Leute unter sich. Und wenn man sich dann schon unterhält, dann höchstens mit jemandem, der die eigene Sprache spricht. Aber dieser komische Ausländer da, der ja noch kein Wort ihrer Sprache beherrschte, mit dem wollten sie eigentlich nichts zu tun haben. Und dem sind sie ausgewichen. Und er hat alles Mögliche versucht, überhaupt an die Leute ranzukommen, aber das war alles tote Hose. Die wollten nicht. 5 Jahre lang sprach keiner auch nur ein Wort mit ihm. Hey, 5 Jahre. Versucht euch das mal zu überlegen. Ihr wollt eine Bibel übersetzen. Ihr müsst die Sprache lernen. Die Leute weigern sich, mit dir überhaupt zu sprechen. Du kannst die Sprache nicht lernen. Das, was du dir mal als Ziel gesetzt hast, geht nicht. Wir sind doch zielorientiert, oder? Ziele, Teilziele, das wird genau festgelegt in die verschiedenen Schritte, terminiert, dass man dann auch zurückschauen kann, evaluieren und überlegen, war es denn richtig, was machen wir besser? Ja, von wegen. Der hat alles versucht und es war nichts. Ich weiß nicht, wenn der Missionar zu eurer Gemeinde gehört hätte oder zum Jugendkreis, was wäre eure Reaktion? Da hat man so für eine mehrjährige Ausbildung bezahlt. Liebenzell, sind das 5 Jahre. Könnt ihr mal hochrechnen, was im säkularen Bereich eine Ausbildung kostet. 5 Jahre mit Unterhalt. Sagen wir mal 60.000 Euro, 5 Jahre. Das kriegt man schon zusammen. Den Flug, 3.000 Euro. Dann muss er sich im Busch ein Haus bauen. Billighaus, 10.000 Euro. Und dann das Gehalt, auch wenn das Gehalt eines Missionars nicht sehr groß ist, trotzdem über 5 Jahre, da sammelt sich schon was an, oder? Ich habe damals in Ecuador da auf diesem Flachdach geschlafen, in so einer kleinen Bretterbude, habe im Bett gelegen, noch wach. Und dann habe ich so für mich hingerechnet und habe gedacht, Mensch, da kommt ja fast 200.000 Euro zusammen, dafür, dass einer lernt, wie man schweigt. Erreicht seine Ziele nicht. Ich bin doch nicht blöd, Mann, oder? Kennen wir. Den Spruch hat sich ja der Mediamarkt zunutze gemacht, den gab es auch schon vor dem Mediamarkt, den Spruch, ich bin doch nicht blöd, Mann. Aber er hat uns nochmal auf einem anderen Niveau ins Hirn gehämmert. Was soll denn das? Soll ich mich verheizen lassen? Macht das überhaupt Sinn? Es ist doch so, bei uns gesellschaftlich und kulturell sind wir getrimmt darauf, dass die Zahlen stimmen müssen. Man fragt danach. Wir werden immer produktionsfähiger gemacht. Da gibt es so alte schwäbische Ausdrücke wie Lean Management, Outsourcing, Fusion, Aufkauf von Arbeitsstunden, Teilzeitverträgen, Mobilität, Leistungssteigerung. Was nichts bringt, das wird dicht gemacht. Und wer nicht genügend produziert, wer die Zahlen nicht vorweisen kann, der wird entweder in den Vorruhestand geschickt oder einrentiert, der kommt auf den Arbeitsmarkt irgendwie, muss doch klappen. Jeder, der sich im Arbeitsprozess befindet, der weiß das. Und diese ganze Denke der Leistungssteigerung, die sickert auch bei uns als Christen, zum Teil auch in unser Denken, im christlichen Glauben, in unseren Erwartungen mit ein. So berechtigt ein Denken im Bereich des Managements ist, Jesus hat selber mal gesagt über die Nachfolge, wenn einer ein Haus baut, der rechnet erst mal aus, ob er es sich leisten kann. Wenn einer in den Krieg zieht, der überlegt sich mal ganz genau, ob das gut geht oder nicht. Ob er genügend hat. Die Bibel spricht nie gegen das Denken. Gott hat unseren Verstand geschaffen. Aber das ist nochmal etwas anderes, was wir hier machen, auch in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft. Und wie wir fixiert werden auf das Materielle und Finanzielle, auf die sichtbaren Zahlen und Erfolge. Dann geht's manchmal wie jener Hahn, ich weiß nicht, ob ihr den Witz kennt, der mit einem Straußenei in den Hühnerstall kam und hat gesagt, meine Damen, ich will ja nicht meckern, ich wollte Ihnen nur mal zeigen, was anderswo geleistet wird. Wenn bei uns keine Zahlen kommen, keine Erfolgsberichte eingehen, messbare Resultate vorgewiesen werden, dann drängt sich doch die Frage auf, was soll das Ganze? Warum diese ganze Schinderei, verschwenden wir nicht nur unnötig unsere Gelder, auch in der Mission? Aber was, wenn das Ganze vielleicht nochmal persönlicher wird? So eine Geschichte von so einem Übersetzer, die kann man sich anhören. Aus einer gewissen kritischen Distanz kann man sich die überlegen. Aber da, wo man persönlich betroffen ist, wo es tiefer geht. Ich hatte einen alten Bekannten, einen Freund. Er war Prediger vom Beruf. Und als ich mal wieder in Deutschland war, er war damals schon 93, habe ich gehört, er ist krank. Dann habe ich ihn besucht. Und dann saßen wir dort in seiner kleinen Küche, so wie es bei alten Leuten öfter riecht, nach Rheumasalbe, wegen der Gicht. Und es ging ihm wirklich nicht sehr gut. Sein Herz war schwach. Und dann in dem Gespräch, da brach das so aus ihm heraus. Da hat er dann seinem Herzen Luft gemacht, was ihn in den letzten Tagen umgetrieben hatte. Ganz tiefe, nagende Zweifel in seinem Herzen, in seinem eigenen Leben. Da hat sich einer, der mit Gott gelebt hat, der Prediger war, plötzlich gefragt, habe ich richtig gelebt? Und sein Eindruck war und seine Empfindungen, sein Gewissen hat ihm das gesagt, du hast wohl die Schwerpunkte in deinem Leben falsch gesetzt. Wie viel Zeit hast du dafür Hausbau und andere praktischen Arbeiten aufgewendet? Wäre es nicht viel wichtiger gewesen, sich um zwischenmenschliche Beziehungen zu kümmern? Und dann sind ihm Personen und Namen eingefallen, denen er manches schuldig geblieben war. Hätte ich nicht besser. Das war immer so, dieser Satz, hätte ich nicht besser. Und er war gefangen in seinen Selbstvorwürfen. Er empfand sich selbst als Versager, als wertlos und nutzlos. Was ist denn letztlich dabei rausgekommen? Was kann ich denn vorweisen? Für mich. Aus meinem Leben, aus 93 Jahren. Ich weiß nicht, was sind bei uns so die Zwischenbilanzen, Endbilanzen? Man fragt sich, lohnt sich der Einsatz in der Mission? Was kommt dabei raus? Also man muss sich das mal gut überlegen. Man verlässt seine eigene Kultur, die Verwandtschaft. Es kann sein, man verlässt eine lukrative Karriere. Man könnte eigentlich erheblich viel mehr Geld verdienen. Man könnte sich ein schönes Haus bauen. Man könnte ein schönes Auto fahren. Man hätte genügend Kohle, um dann auch mal in der Welt an verschiedenen Stellen schönen Urlaub zu machen. Also es ist ja nicht so, dass man die Welt nicht kennenlernen will und kann. Das gibt man dran. Und dann ist es vielleicht noch nicht einmal das Problem der Malaria in den Tropen oder irgendwelcher anderen Krankheiten, denen man sich aussetzt. Überlegt euch mal Krankenschwester in Afrika. Das ist fast Harakiri. Hebamme in Afrika. immer mit Blut umgehen müssen. Mit der Gefahr, sich mit HIV zu infizieren. Oder wenn man in Russland ist, in Städten wie Tscheljabinsk, das wissen viele in Deutschland gar nicht. 80 Kilometer von dieser Stadt war der größte atomare Unfall, den es jemals in der Geschichte gegeben hat. Mitte der 50er Jahre. Dagegen war Tschernobyl ein Nasenwasser. Bis heute sind auf diesen Gebieten, wo der Abfall dann runterging, verrecken die Viecher, wenn sie dort Gras fressen. Es wird nicht groß publik gemacht. Jetzt beruft Gott einen Missionar in das Gebiet. Du setzt dich dieser Umweltverschmutzung aus. Lohnt sich das? Also man muss es sich schon überlegen. Und da können ganz ähnliche Fragen auftauchen bei Missionaren, wenn sie durch tiefe Krisen gehen, dass sie sich fragen, lohnt sich das oder bin ich blöd? Oder da gehen Leute als Zeltmacher raus, Tentmakers, ja, mit ihrem Beruf. Und sie denken, ich will mein Leben Gott geben, ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen, und dann gehen sie mit ihrem Beruf raus in irgendein, ich weiß nicht, islamisches Land, irgendwohin. Und dann stellen sie plötzlich vor Ort fest, meine Möglichkeit, über Jesus was weiter zu sagen, ist sehr klein. Manchmal bin ich zu gebunkert, wenn ich im Krankenhaus arbeite, mit OP-Terminen und Behandlungen und ich weiß nicht was. Und ich habe weder Zeit, manchmal noch nicht einmal die Kraft mehr, überhaupt darüber nachzudenken, wie kann ich jemandem was von Jesus weiter sagen. Oder da ist jemand irgendwo in China und er stellt fest, ich bin isoliert. Ich kann euch sagen, ich habe mal mit einem unserer Ehepaare gesprochen, die dort in dem Bereich tätig sind. Da habe ich das wieder verstehen gelernt, was in Paulus mal geschrieben hat, betet, dass Gott uns offene Türen gibt. Man kann das nicht machen. Man kann das nicht erzwingen. Man kann nur darauf warten, dass sich vielleicht manche Gespräche ergeben, sich Dinge fügen. Und was macht man, wenn man plötzlich nach einem Jahr zurückguckt und sagt, jetzt bin ich 4 Jahre hier, ich kann nicht eine Person vorweisen, die durch mich zum persönlichen Glauben gefunden hat. Habe ich nicht. Ich hatte dieses Jahr vielleicht 3-mal die Gelegenheit, etwas auf oberflächliche Art und Weise über Jesus was weiter zu sagen. Und dann der Aufwand. Ich habe eine Sprache gelernt. Ich habe meine Verwandtschaft verlassen. Ich musste meine Kinder in ein Internat schicken. Alles, was damit verbunden ist. Und dass dann die Frage kommt, lohnt sich das? Könnte man auch hier fragen im deutschen Kontext, je nachdem, was man in einer Gemeinde tut. Und wo sich dann nichts tut. Und dann gibt es irgendwo eine Gemeinde, die blüht auf, da geht es erfolgreich und man selber tritt auf der Stelle. Lohnt sich das? Ich habe zu dieser Frage, lohnt sich das, einen Text aus dem Neuen Testament gewählt. Aus dem Johannesevangelium, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die Verse 1 bis 8, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Was bringt's? Die Frage nach dem Erfolg und nach den Zahlen. Es ist bezeichnend, dass die Bibel an keiner Stelle von Erfolg spricht in unserem Sinne. Jesus spricht hier nicht von Erfolg. Er spricht von Frucht. Was ist der Unterschied zwischen Erfolg und Frucht? Vielleicht mal verkürzt gesagt, Erfolg ist erarbeitet, Frucht wächst. Erfolg bezeichnet ja ursprünglich die allgemeine Folge oder die Konsequenz oder den Effekt eines Handelns. Also heute wird Erfolg als das Erreichen eines definierten oder allgemein erstrebenswerten, anerkannten Zieles verstanden. Und da gibt es dann Erfolgsmethoden. Ich habe mal im Internet nachgeguckt. Da kann man sich ja dann auch schlau machen. Hey, das ist Wahnsinn. Wie es Wege gibt zum Erfolg auf den unterschiedlichsten Gebieten. Zeitmanagement, Aufschieberitis bekämpfen, Biorhythmus, Eisenhower-Prinzip, Schnelllesen, Gedächtnistraining, positives Denken, Gehirnjogging, 12-Tage-Akzeptanztraining, Ideen durchsetzen, Menschen überzeugen, 15-Tage-Training, Strategiebewusstsein. Hey, Wahnsinn. Und wer es nötig hat, bei Weight Watchers gibt's auch Erfolgsstrategien. Es ist klar, ohne Fleiß kein Schweiß, ich meine Preis. Das wissen wir alle, einen Waschbrettbauch bekommt man nicht durch Beten, sondern durch entsprechendes Muskeltraining und gezielte Nahrungsaufnahme. Ist logisch, ja. Ist für mich auch keine Frage, dass diese Dinge, die wir hier im menschlichen Leben verwenden können, um Ziele zu erreichen, das widerspricht meiner Meinung nach gar nicht dem christlichen Glauben, auch nicht in einer Gemeindearbeit oder in einer missionarischen Tätigkeit. Natürlich, Gott hat uns unser Hirn gegeben, es gibt bestimmte Wege, wie wir uns trainieren können, und man muss dann die Dinge auch gut unterscheiden können. Man darf nicht immer alles auf eine geistliche Ebene heben wollen, wo es nicht hingehört. Ich kann gewisse Dinge tun und diese Dinge erzeugen dann gewisse Ergebnisse. So ganz klar. Und das stimmt auch für uns Christen. Und dann ist auch Erfolg fast vorprogrammiert. Also in vielen Dingen, wenn man dann gewisse Schritte befolgt, dann hat man auch ein dementsprechendes Ergebnis. Das ist Erfolg. Was ist Frucht? Frucht bringen ist ein genetisch bedingter Vorgang. Also da müssten wir dich jetzt hier eigentlich einladen, dass du uns einen kurzen Vortrag hältst über Frucht. Ich weiß auch ein bisschen davon, aber nicht so viel wie du. Aber man kann mal sehr einfach sagen, ein Apfelbaum, der kann ja gar nicht anders als Äpfel produzieren. Sorry, es geht halt nicht anders. Das passiert. Das ist in seiner Genetik sozusagen mit drin, hineingelegt. Man kann sicherlich die Bedingungen für Frucht oder Fruchtbringen gestalten, also düngen, beschneiden, spritzen, je nachdem. Aber man kann keiner Rebe beibringen, Kokosnüsse zu tragen. Funktioniert nicht. Sei denn genmanipuliert, weiß nicht, was da noch möglich ist. Vielleicht ernten wir auch mal an einem Birnbaum Kokosnüsse. Das unbedingt erstrebenswert ist eine zweite Frage. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Übertragen heißt es eigentlich, ein Mensch, der zu Jesus gehört und der an Jesus glaubt, der kann gar nicht anders, als das zu produzieren, was Gott durch seinen Geist in ihn hineingelegt hat. Das ist nicht etwas, was er sich letztlich antrainiert, nach einer gewissen Methodik und Strategie, sondern das ist einfach genetisch in ihn hineingepflanzt. Es ist die Bestimmung von dir, Frucht zu bringen. In unserer Sprache würde ich fast sagen, du bist zum Erfolg verdammt. Jesus hat mal gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Das war nicht letztlich deine Wahl für Jesus, sondern Jesus ist doch letztlich dir nachgelaufen. Er hat sich für dich entschieden. Und Jesus sagt, ich habe mich für dich entschieden, weil ich will, dass aus deinem Leben wirklich was rauskommt. Dein Leben muss und wird Frucht tragen. Erfolg ist an die eigene Leistungsfähigkeit geknüpft, an Methoden, Strategien und an Quäntchen Glück natürlich, selbstverständlich. Frucht dagegen hängt in erster Linie von unserer Beziehung und unserer Verbindung zu Jesus ab. Nicht von dem, was wir selber können und was man uns bestätigt hat, dass wir es können. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Sicherlich, wir können sehr viel ohne Jesus tun. Das beweisen uns Millionen von Menschen jeden Tag, dass man auch ohne Jesus viel tun kann. Natürlich kann man viel tun. Aber man kann letztlich das, was vor Gott als Erfolg zählt, was Frucht ist, aus sich selber nicht machen. Nicht wir sind die Obergärtner, die düngen und entkrauten, beschneiden und bestäuben, damit es auch etwas wird. Nee, wir sind nicht diejenigen, die die Pflanze, und sei es die eigene, zum Wachsen bringen. Jesus hat hier gesagt, mein Vater ist der Weingärtner. Er ist derjenige, der Hand an unser Leben anlegt. Eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen. Darauf kommt es an. Es kommt erstmal nicht darauf an, was wir leisten, sondern auf unsere Beziehung zu Jesus Christus. Die Beziehung gestaltet durch das Lesen seines Wortes, da wo er zu uns spricht, dass man das noch wichtig nimmt und hinhört, was Jesus einem zu sagen hat. Durch das persönliche Gebet, dass es einem noch gelingt, den Rechner auszustellen und den Fernseher und das Handy abzuschalten und dann mal wirklich still wird und mit Gott noch spricht über sein Leben und die Dinge seines Lebens. Die Verbindung lebendig halten, dass man nach seinem Willen fragt, auch in den kleinen Dingen des Alltags. Wie ich mein Leben gestalte. Nicht als so ein sklavisches Denken, das muss ich tun, sondern zu Gott sagen, ich will ja mein Leben mit dir gestalten. In der Freiheit, die du mir gegeben hast. Als ein Vater, der mich liebt und der mich kennt. Aber ich frage nach deinem Willen in den kleinen Dingen. Und Jesus ist nicht in erster Linie an unseren Ergebnissen interessiert. Ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich die Stelle, da kommen die Jünger zurück, hell begeistert. Jesus hat sie entsandt und die haben gedacht, hey, das ist ja Wahnsinn. Wir haben Geister ausgetrieben. Habt ihr schon mal einen Geist ausgetrieben? Wir haben Kranke geheilt. Habt ihr schon mal für jemanden gebetet und der ist gesund geworden, spontan? Aber stell dich das mal vor. Die waren hell begeistert. Und dann sagt Jesus, darüber freut euch nicht. Das zählt nicht. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was sagt Jesus damit? Er sagt damit, es zählt nicht das, was du als für dich sichtbaren Erfolg vor Augen hast. Was du denkst, dass du es getan hast. Sondern das, was ich dir schenke, das ist, was etwas zählt. Ich schenke dir das ewige Leben. Ich schenke dir den Himmel. Ich schenke dir die Ewigkeit bei Gott. Das ist ein Grund zum Freuen. Das ist viel mehr. Du lebst von dem, was ich dir gebe, nicht von dem, was du in dir hast. Auf Gott kommt es an, auf Jesus Christus kommt es an. Und er selber legt Hand an in unserem Leben. Und er ist der Fachmann, nicht wir. Wie das manchmal so ist mit Fachleuten. Also wir hatten mal, als ich die Gärtnerlehre da gemacht habe, da hatten wir
Ein Lehrling, einen weiblichen Lehrling, also jetzt nicht diskriminierend, sie war halt zufällig eine Frau. Hätte auch ein Mann passieren können, nehme ich mal an. Aber wir hatten gesteuerte Chrysanthemen. Und zwar durch Verdunkeln und Belichten werden die zur Blüte gebracht. Und jetzt musste man, die sollten ja alle so eine dicke Blüte da oben kriegen. Und dann musste man die Seitentriebe ausbrechen. Und die stehen, die waren alle so eingepflanzt in so ein Drahtgitter, dass sie auch gerade stehen bleiben. Und dann hat der Chef zu dem Mädel da gesagt, sie sollte mal die ausbrechen. Als der abends ins Gewächshaus kam, der hat fast einen Notarzt gebraucht. Da hat die Frau immer oben die Blüte festgehalten und mit den Fingern runtergezogen. Sämtliche Blätter mit weg. Da stand also eine lange Schlange, sie war sehr fleißig an dem Tag, ein ganzes Feld von nackten Stängeln, die sind verreckt, die konnte er umflügen. Ich denke manchmal, wenn wir so die Obergärtner sind, die Hand anlegen auch an unserem eigenen Leben, das ist der Mist, den wir bauen. Das gibt Krampf. Wenn wir uns selber verbessern wollen, wenn wir etwas erreichen wollen und erzwingen, auch im Reich Gottes, wenn wir einen Jugendkreis bauen wollen und da sollen Leute zum Glauben kommen und ich weiß nicht was, wenn, ja wollen ist schon richtig, aber wenn wir es selber machen wollen, es ist erstmal gut und wichtig, sich bei Gott fallen zu lassen. Mit dem, was man ist, auch mit allen seinen Ecken und Kanten und Schwächen. Frucht ist das, was Jesus in uns und an uns tut. Und es kann ganz gut sein, dass Jesus vielleicht erstmal ein viel stärkeres Interesse hat, etwas in uns zu bewirken, als es durch uns zu bewirken. Dass sein Ziel erstmal ist, uns zu gestalten, bevor er irgendetwas anderes durch uns tut. Was ist denn die Frucht des Geistes? Und da kommen nicht die 50 Bekehrten und die drei Gemeinden. Und ich weiß nicht, was uns vielleicht vor Augen steht. Sondern da schreibt Paulus, und das sind nicht die Früchte, das lesen viele Leute immer falsch, sondern die Frucht des Geistes. Da steht etwas von Liebe. Selbstlose Liebe. Was ist denn selbstlose Liebe? Für Liebe gibt es unterschiedliche Worte. Es gibt die erotische Liebe. Es gibt eine Art freundschaftliche Liebe. Und dann gibt es eine Liebe, die hat Gott dort in Jesus Christus am Kreuz gezeigt. Das griechische Wort dafür ist Agabe. Das heißt die Selbsthingabe an einen anderen. Ich habe das mal bei einem Mann kennengelernt, der hat mich beeindruckt. Glücklich verheiratet. Plötzlich bekommt seine Frau eine seltene Form von Alzheimer. Das waren meine Pflegeeltern. Dann habe ich gesehen, wie mein Pflegevater sich um meine Pflegemutter gekümmert hat. Ich habe den Mann nur bewundert. Das Gehirn von der Frau ist zerfallen, schrittweise. Die hat kein Zeitverständnis mehr gehabt. Der hat sich nachts vor ihr Bett hingelegt, damit sie auf ihn drauftritt, dass er wach wird, wenn sie aufgestanden ist. Dann konnte die nicht mehr Stuhl und Urin kontrollieren. Die hat nachts 5, 6, 7, 8 Mal das Bett vollgeschissen. Jedes Mal sauber gemacht. Der hat manchmal nachts nur 2 Stunden geschlafen. Der hat sie gefüttert, als sie fast nicht mehr schlucken konnte. Für den war das nicht nur ein leeres Wort, bis dass der Tod euch scheide. Der hatte von der Frau nichts mehr. Da lief nichts mehr sexuell. Da lief nichts mehr intellektuell. Da lief nichts mehr mit Rumreisen. Tote Hose angebunden ans Haus. Wisst ihr, das ist selbstlose Liebe. Und das ist nur ein Teil von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Er war bereit zu sterben. Und das ist vielleicht, das ist, was Gott auch in einem Menschen produziert, wenn ein Mensch plötzlich sagt, meine Arbeit hier, die ich hier mache, bringt mir nichts. Wenn sie aber nur den Menschen etwas bringt. Ich habe davon nichts mehr. Und vielleicht gestaltet Gott einen Menschen manchmal durch eine gewisse Erfolgslosigkeit auch um. In sich selber. Ich könnte die ganze Latte runtergehen. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Eine Freude, die nicht mit Blödelei zu verwechseln ist. Das ist nicht eine à la Stefan Raab und Harald Schmidt Lachnummer. Das ist ein tiefes Geborgensein in Christus. Ein Wissen darum, wohin ich gehöre. Eine Freude und Gelassenheit, die vielleicht eher mal ein bisschen durch die Knopflöcher strahlt, als immer nur mit weißen Zähnen zu sehen ist, wenn man sie noch hat. Dass Gott Frucht schafft in unserem Leben, uns umgestaltet und dass er diese Dinge schafft und er weiß auch, was gut ist für uns und was dran ist, was er uns zumuten kann. Das war damals im Alten Testament schon so. Von den Israeliten wusste Gott, was er ihnen zumuten kann. 2. Mose steht das mal, sie waren dann gerade da ausgezogen, durchs Rote Meer durch. Und dann steht da, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Gott weiß das, was wir verkraften können und was dran ist. Er schafft die Wachstumsprozesse in unserem Leben. Er tut das. Denn Frucht, das weiß jeder, der aus der Landwirtschaft oder Gartenbau kommt, braucht Zeit. Zum Wachsen und zum Ausreifen. Psalm 1 hat mich persönlich einmal sehr angesprochen. Da steht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und dann kommt es, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Auch da, wo du Ergebnisse in dir selber oder um dich herum nicht siehst, Gott weiß den richtigen Zeitpunkt, wann was dran ist. Und er wird dafür Sorge tragen, dass Frucht im Leben ausreift. Und wenn er ein Messer anlegt, dann legt das fachmännisch an und gekonnt. Dann wird diese Beschneidung eines Lebens nicht nur in Krampf und in Bitterkeit enden, sondern in wirklich in das Tragen von Frucht. Frucht ist nicht das, was wir tun, sondern was Jesus durch uns tut. Ihr seid das Licht der Welt, nicht die Armleuchter oder Schlusslichter oder die Parkleuchten. Ihr seid das Salz der Erde, das durch uns Menschen auf den Geschmack kommen, nach Gott zu fragen. Gott möchte durch uns in dieser Welt etwas bewirken. Das gilt für jeden von uns. Das ist nicht dein Programm, das du zurechtschneidest, sondern das ist das Lebensprogramm, das Jesus für dich gestaltet und das er durchsetzen wird. Er hat uns durch den Heiligen Geist begabt. Jesus hat mal von seinen Jüngern gesagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Das gilt uns. Als zu seinen Lebzeiten. Und die Frage deshalb, wie man zum Beispiel missioniert und dass man auch etwas bewirken möchte in der Welt, ist eine berechtigte Frage. Ich finde es schlimm, wenn Christen keine Ziele mehr haben, keine Träume mehr und keine Wünsche. Wenn das so eine Loser-Mentalität ist, eine Nullbock-Stimmung. Wenn Leute nicht mehr sagen, ja, ich möchte gerne, dass aus meinem Leben wirklich was rausspringt. Das sind nicht so meine Pläne, die ich nur mache, sondern da frage ich nach Gott, was er will. Und die Frage, wie man so die Welt am effektivsten missionieren kann, die bewegt ja nicht uns erst. Das hat schon einen Paulus damals gedrängt. Und in Paulus, wenn man mal das Neue Testament liest, man sieht, der hat eine ganz gewisse Strategie. Paulus ist zum Beispiel zu den Juden. Da konnte er von Alten Testament her und von der Theologie her anknüpfen, auch von seiner eigenen Abstammung. Da war er dicht dran. Aber in Paulus ist auch in die Städte gegangen. Und er wusste, dass in den Städten, da sind die Menschen entwurzelt und neu für Offenes. Und da, wo man in den Städten dann Menschen mit dem Glauben erreicht, da kann es dann ausstrahlen in die ländlichen Gebiete. Und natürlich, diese paulinische Strategie, der hat man sich in den letzten Jahrzehnten auch zunutze gemacht. Viele Missionsgesellschaften denken strategisch. Wir müssen in die Städte. Und es gibt Städte, die sind Wahnsinn. Ich habe gestern noch mal im Internet geguckt. Die administrativ größte Stadt der Welt ist wo?
In China.
Chongqing am Yangtze-Fluss. 30 Millionen Einwohner. Wahnsinn. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also fast die Hälfte der Bevölkerung, die wir hier in der Bundesrepublik haben, lebt in einer Stadt. Und das ist klar. Die Zielsetzung Menschen, die so geballt zusammenleben, das ist ja effektiv. Wenn ich dort ins Fernsehen rein kann, wenn ich dort in die Wege gehen kann, da erreiche ich die Massen. Wir denken so, weil wir denken erfolgsorientiert. Dann beschleicht mich manchmal aber ein etwas unheimliches Gefühl, wenn ich heute manchmal sehe, dass sich die Missionaren in Städten ballen. Und die Motive dafür sind sehr unterschiedlich, auch berechtigt. Das Ding ist nicht sehr einfach gestrickt, das weiß ich wohl. Das hat was mit der Schule der Kinder zu tun und vielen anderen Dingen. Aber wenn wir uns nur noch in den Städten tummeln, weil es da bequem ist, weil es da eine Schule für die Kinder gibt und weil es viele andere Dinge gibt, und dann tummeln sich die ganzen Missionare dort in den städtischen Gebieten und treten sich schier auf die Füße, und in ländlichen Gebieten findet man niemanden mehr. Wer geht an die entlegenen Stellen zu den Menschen, die das Evangelium dort nicht gehört haben? Wenn man weiß, dass zum Beispiel in China noch 800 Millionen Menschen von den 1,2 Milliarden, 800 Millionen leben in ländlichen Gebieten. Ich weiß das von Papua-Neuguinea, dass 80% der Bevölkerung in ländlichen Gebieten lebt und arbeitet. Wir müssen aufpassen, dass wir mit unserem erfolgsorientierten Denken uns nicht verrennen, dass wir etwas schaffen wollen, was Jesus anders gestalten möchte. Ein Paulus hat sich von Gott seine Strategie durchstreichen lassen. Wenn man Apostelgeschichte 16 liest, damals, er hatte Pläne, nach Ephesus zu gehen. Ephesus war damals die Metropole, das Zentrum. Und dann steht da dieser kleine Satz, und der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Dann kratzt er da oben lang, irgendwo, heutige Türkei, und dann steht er wieder, und der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Bis sie dann da in Mazedonien gelandet sind, da wollte er gar nicht hin. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser Erfolgsdenken mit unseren Methoden und Strategien über die Leitung des Heiligen Geistes stellen und über einen Fragen nach dem Willen Gottes, der vielleicht nochmal ganz anders aussehen könnte. Damals Mazedonien war doch geschichtlich gesehen nicht der entscheidende Punkt. Aber das Evangelium musste nach Europa kommen. Oder ich denke an einen Philippus, Apostelgeschichte 8. Mitten in einer Erweckung, da war was los, Evangelisation, volle Terminkalender, Seelsorge, der Mann war gebraucht. Und dann schickt Gott ihn in die Wüste. Da war nichts los, tote Hose. Und dann eine Person, nicht mal, es hätten doch wenigstens mal 300 sein können oder 400. Ein Mensch, dann noch ein Ausländer, dazu noch ein Farbiger und ein Eunuche. Da kam ja alles zusammen, was erfolglos war. Und Gott wollte, dass Philippus dorthin ging. Erfolgszahlen klein geschrieben aus menschlicher Perspektive. Mission heißt, dorthin zu gehen, wo Gott will, und nicht in erster Linie das zu tun, was einem logisch und erfolgversprechend zu sein scheint. Es gilt für jeden von uns. Und ich kann euch sagen, manchmal kann das sein, dass Gott die Wege ganz anders geht. Vielleicht gebraucht dich Gott nur mal, um einen Menschen zum Glauben zu bringen, und Gott bewirkt durch diesen Menschen etwas Großes. Aber nicht durch dich direkt. Aber Gott gebraucht dich für diesen Menschen. Mich hat das mal beeindruckt, da ist eine Amerikanerin nach China gegangen, hat dort Englisch unterrichtet an der Universität. Und wer weiß, wie schwierig das ist, auch da über seinen Glauben zu reden und wie begrenzt man dort in seinem Radius ist und wie es oft sehr erfolglos aussieht. Und dann war da jene Studentin, die sehr gut Englisch sprach, sehr sprachbegabt. Und diese Amerikanerin wollte in Gottesdienst, verstand aber kein Chinesisch. Und dann hat sie zu der Studentin gesagt, könntest du mir nicht übersetzen? Dann kam die mit zum ersten Mal im Gottesdienst. Dann ist diese junge Chinesin zum Glauben gekommen. Ich habe sie dann mal selber kennengelernt, diese junge Chinesin, die ist ein Sprachgenie. Die hat in 12 Monaten Deutsch gelernt, fließend, fehlerfrei. Genauso gut spricht sie Japanisch. Und die ist jetzt gläubig, die arbeitet im Reich Gottes, bewirkt durch eine Frau, die sie nur gebeten hat, mitzugehen zum Übersetzen von Gottesdiensten. Es gilt für jeden von uns, auch wenn die Aufgabe nicht gerade in Russland, Südpol oder nördliche Sahara stattfindet. Gott hat einen Platz für uns, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So war das und so ist das. Nicht das, was wir erstmal zählen, zählt, sondern wie Gott rechnet. Damals ging dieser amerikanische Missionar, von dem ich am Anfang erzählt habe, nach Ecuador. Aus dem Grund, weil er den Eindruck hatte, Gott will das. Und darum hat er 5 Jahre durchgehalten und hat nicht gesagt, jetzt stecke ich's, jetzt lasse ich's. Der hat es wahrscheinlich öfter gedacht. Vielleicht hat er sogar zwischendrin mal auf dem Koffer gesessen. Aber jedes Mal war er sich wieder bewusst, hier gehöre ich hin. Damals wurde bei einer Schießerei ein Aber verletzt. Seine Frau war Krankenschwester, die pflegte diesen Aber, da entstand Vertrauen. Dann fielen die ersten Worte und dann brach das Eis. Und jetzt sind schon über 30 Jahre vergangen, aber jetzt haben die Leute ihr eigenes Neues Testament. Inzwischen übersetzt, gedruckt. Sie können es lesen. Wie gehen wir damit um, wenn wir keine Frucht haben? Wie wird man damit fertig? Jemand hat einmal gesagt, kein Apfelbaum frisst seine eigenen Früchte selber. Frucht ist immer für andere bestimmt. Es kann gut sein, dass wir nichts oder wenig sehen. Einen der letzten Sätze vom Apostel Paulus, diesem großen Missionar, einen der letzten Sätze, den er geschrieben hat, den wir überliefert bekommen haben aus dem 2. Timotheusbrief, da schreibt er, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. So ziemlich am Ende seines Lebens eine ziemlich ernüchternde Bilanz, oder? Ziemlich ernüchternd. Vielleicht ähnlich ernüchternd wie jener alte Mann, mit dem ich gesprochen habe, frustriert und enttäuscht über sich selber. Und dann habe ich ihm gesagt, wie ich ihn gesehen habe. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich will dir jetzt mal sagen, wie ich dich sehe. Du bist mir immer ein Vorbild gewesen. Ich hab dich immer bewundert, wie du trotz deines hohen Alters dich noch Menschen zugewendet hast. Der fuhr so einen alten Gogo. Kennt ihr noch Gogo? Das ist so ein Zweitakter, da hinten rausqualmt. Da wird jeder grün-rot. Wenn da eine Schlange war in dem Bereich, wo der wohnte, eine Autoschlange, so von, was ich, 400, 500 Metern, dann konnte man davon ausgehen, ganz vorne war so eine Qualmwolke. Und dann röhrte der da mit seinem Gogo durch die Gegend. Der Mann, der ist Menschen nachgegangen, hat Leuten von Jesus weitererzählt. Und ich habe gesagt, du, ich kann dir nur sagen, du bist mir so ein Vorbild geworden, so ein Beispiel für mich persönlich, du hast mich so beeindruckt. Und das hat er gar nicht gemerkt. Es kann sein, dass das, was Gott durch dich tut, dass du es nicht einmal siehst. Und es ist eine Frage des Glaubens, auch blind darauf zu vertrauen. Jesus hat gesagt, dass Frucht durch uns entsteht und dass sie bleibt. Und dass man sagt, auch wenn ich jetzt im Moment nichts sehe, das gilt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und wisst ihr, im Reich Gottes, lest mal die Kirchengeschichte. Da gibt es immer wieder Leute, die sind durch Schwierigkeiten gegangen. Lest mal hier Ludwig Hofacker, Das ist ja hier eine Veranstaltung der Ludwig-Hofacker-Konferenz, ja? Ludwig Hofacker, ein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer, der durch größte Krankheiten ging, schwach war. Erstmal nicht der Starke, der Macher. Und Gott hat ihn gebraucht. Lest mal die Geschichten von einem Hudson Taylor, den die Missionsgesellschaften nicht wollten. Und vieles andere. Es gibt immer wieder Zeiten, wo man sieht, was passiert denn auch? Es passiert nichts. Oder vielleicht passiert das Gegenteil. Ich habe in Neuguinea eine Mitarbeiterin gehabt, eine Lehrerin, eine hochintelligente Frau. Hoch engagiert. Mann, was hat die Frau nicht alles geschafft? Neben ihrem Haushalt und der Familie. Die hat Rallye-Unterricht gehalten, Frauenstunden, die hat Menschen besucht. Und dann kommt die Diagnose Krebs. Und Gott hat den Krebs nicht geheilt. Das sah aus wie, ja, der ganze Erfolg durchgestrichen. Ein Freund von mir, ein junger Amerikaner, 35 Jahre alt. Mann, ein begabter Mensch. Freundschaftsevangelisation. Das war Wahnsinn. Der hatte so eine gute Art, mit Menschen umzugehen. Diagnose Leberkrebs. Innerhalb von 8 Wochen war er tot. Dann fragt man sich manchmal, was Gott sich dabei denkt. Und das sieht alles nach nicht erfolgreich aus. Aber ich habe dann auch gesehen, durch diese Ikenau, diese Frau dort in Neuguinea, Mensch, wie viele Leute sind durch die zum Glauben gekommen, noch im Krankenhaus? Was hat die ausgestrahlt in ihrer Krankheit? Nicht vielleicht der Erfolg, den wir gerne gesehen hätten, aber doch etwas Frucht, die Gott geschaffen hat. Und vieles andere. Ich möchte euch ermuten, merkt ihr das? Erfolg ist nicht das, was in erster Linie zählt. Du bist zum Fruchtbringen bestimmt. Du kannst gar nicht anders. Wichtig ist, bleib in Verbindung mit Jesus und er schafft Bleibendes in dir und durch dich. Und wie immer du dich fühlst, unsere Bilanzen, positiv oder negativ, sind unfertige Zwischenbilanzen. Wir sehen nicht alles, was Jesus durch unser Leben in dieser Welt bewirkt. Aber er schafft es, sein Reich durch uns, trotz aller unserer Begrenzungen und Schwächen, und hätten wir nicht besser zu bauen. Du bist sozusagen zum Erfolg verdammt. Ich wünsche euch Gottes Segen für euer Leben und Arbeiten.